auf der All das sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie wandelbar alles war.
Die hat ein Pfarrsteig gemacht, oder was?
Das gemacht? Ja, das ist ein Jausenbrettel von Juffinger, Biometzger Juffinger. Dass das auch erwähnt ist. Hat er gesponsert für den.
AG?
Ja.
Das lobe ich mir.
Ja, Roli, grüß dich. Schön, dass du da bist bei uns auf der Alm. Heute auf 1500 Meter. Roland Luchner. Ja, was soll ich sagen? Auffahrt gefunden hast, warst du schon mal da oder bist du das erste Mal da?
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung, hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich auch die Möglichkeit gekriegt habe, nachdem ich gesehen habe, wer schon alles oder gehört habe, wer schon alles bei dir zu Gast war, freut es mich umso mehr, dass ich da Platz gefunden habe und die Anreise ist auch problemlos gegangen, habe eine gute Webbeschreibung gekriegt und wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal da.
Ja, klar.
Mit den Jungs, wo wir dann auch von da weg haben wir eine Tour gestartet sind.
Ja, richtig, genau, wir waren ja so ein Joch
genau, gemeinsam. Genau, sind wir aufgegangen und von daher, ich hätte jetzt ganz ohne Wegbeschreibung hätte ich nicht mehr hergefunden, aber dann, wo ich da war, habe ich schon wieder gewusst, wo es hingeht.
Ja, super. Schön, schön abgelegen. Da haben wir unsere Ruhe. Ja, Roli, wir kennen uns ja wirklich schon lang. Ich glaube, seit Sandkiste kennen wir uns. Unter anderem war ich dein Trauzeuge, ich habe die ehrenvolle Aufgabe gehabt, dein Trauzeuge zu sein. Umgekehrt, du warst mein Trauredner. Also uns verbindet natürlich schon eine sehr langjährige Freundschaft. Aber umso cooler, dass wir heute einmal über andere Themen reden können, was mich natürlich als dein Freund ein bisschen stolz macht, deinen Werdegang heute ein bisschen durchzugehen und einfach einmal ja, das ein bisschen aufzuarbeiten. Und dazu uns einmal, Roli, wir sind ja beide miteinander Volksschule gegangen, dann sind wir noch Hauptschule gegangen miteinander und dann ist ein bisschen so das auseinandergegangen, weil jeder hat ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin nach Wiener Neustadt gegangen, du bist nach Innsbruck gegangen und dann ist eigentlich dein Weg in das sportliche Thema komplett losgegangen, oder?
Ja, genau. Also wie du gesagt hast, wir kennen uns ja sehr lang, haben einen sehr langen Weg in jungen Jahren gemeinsam bestritten und dann am Ende von der Hauptschule haben sie unsere Wege dann getrennt. Du hast gedacht, du wärst Berufssoldat. Ich meine, ich wäre Berufssportler. Ja, hat mir mein Weg nach Innsbruck geführt, ins Sportgymnasium und habe da währenddessen, dass ich beim HCI Eishockey gespielt habe, meine Matura gemacht. Habe mich dann auch im Nachwuchs beim Eishockey in Innsbruck, glaube ich, insofern ganz gut gemacht, dass sie mir dann auch die Möglichkeit gegeben haben, zunächst einmal in der ersten Mannschaft ein bisschen Profiluft zu schnuppern. Ich habe dann auch zwei Jahre mit der ersten Mannschaft immer wieder die Möglichkeit gehabt, Einsätze zu bekommen und habe dann auch meine Erstligaspiele absolviert. Habe aber dann auch relativ schnell gemerkt und so realistisch bin ich dann schon gewesen, dass das für die ganz große Karriere nicht reichen wird. Mhm. Beziehungsweise war vielleicht die Möglichkeit gewesen, das noch ein paar Jahre weiterzumachen, aber ohne wirklich eine große Perspektive und habe dann mich dazu entschieden, Sportwissenschaften zu studieren und meine Eishockey-Profikarriere an den Nagel zu hängen oder aufzugeben. Profikarriere war es ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich. Und ja, das war im Rückblickend sicher die absolut richtige Entscheidung, weil was mir das Sportstudium dann in weiterer Folge ermöglicht hat, ja, ist gut für mich gewesen. Also da sind wirklich dann ein paar gute Dinge ineinander gelaufen, auch oft, wie es der Zufall halt dann einfach auch haben will. Ist, dass ich am Ende meines Sportwissenschaftsstudiums, ich habe da zuerst den Bachelor gemacht und dann den Master, hat mein damaliger Universitätsprofessor, der Dr. Christian Raschner, das Olympiazentrum in Innsbruck gegründet und war da auf der Suche nach Mitarbeitern und ich genau bei ihm da zu diesem Zeitpunkt dabei war, meinen Abschluss zu machen, hat er mir die Möglichkeit gegeben, da zuerst einmal mit einem sehr geringen Ausmaß an Wochenstunden arbeiten anzufangen, aber das war eine gute Möglichkeit, einfach da mal reinzukommen.
Ja.
Und ja, so habe ich dann quasi über das Sportstudium meinen Weg in den Leistungssport dann doch wieder zurückgefunden, was ich selbst jetzt als Athlet nicht geschafft habe, aber dann schlussendlich als Trainer dann da angekommen bin und im Olympiazentrum dann 2000, 2011, glaube ich, war das, 2011 oder 2012 als Trainer angefangen habe und dann da relativ bald begonnen habe, zu dem Zeitpunkt schon meine zwei großen Leidenschaften neben dem Eishockey, den Skisport und den Golfsport, als Athletiktrainer betreuen zu können. Und ja, das habe ich dann relativ lang gemacht.
Das klingt jetzt alles so easy-cheesy, der Werdegang, aber das ist ja bei weitem nicht so einfach. Ich stelle mir vor, es studieren ziemlich viele Leute Sportwissenschaften und vor allem der Kuchen, was da übrig ist für diese vielen, vielen Sportwissenschaftler, ist ja doch sehr klar, also dass man da dann so einen tollen Job findet wie du. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals gehadert haben, was du jetzt tust nach dem Sportstudium, und da war ja das alles andere als klar, dass du da ins Olympiazentrum reinkommst oder unterkommst als Trainer, weil das ist ja doch schon ein Top-Job, sagt man mal, und die Konkurrenz war ja sehr groß. Also das ist ja nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Das war jetzt im Nachhinein natürlich ein super schöner Werdegang, aber wie ist der damals gegangen, wo du wirklich gewusst hast, so, Studium geht ein Ende hin, jetzt braucht man einen Job?
Das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt wahnsinnig viele Sportstudenten. Es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Zweige im Sportstudium noch, sei das jetzt Leistungssport, Gesundheitssport, Bewegungswissenschaften, eher im Reha-Bereich, Sportartikelentwicklung. Also ganz viele verschiedene Zugänge gibt es da. Und ich habe mir dann auch sehr früh die Frage gestellt, wo meine Reise dann auch wirklich hingehen sollte. Und habe dann auch tatsächlich am Ende meines Studiums nicht wirklich eine Möglichkeit gesehen, irgendwo Fuß zu fassen, weil, wie du sagst, die lukrativen Jobmöglichkeiten bei uns in Österreich als Sportwissenschaftler, die sind ja super gering. Also es gibt einige im österreichischen Skiverband, die als Sportwissenschaftler in einer Vollanstellung gut leben können. Es gibt in die diversen Olympiazentren ein paar Stellen. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch absolut am Entstehen. Also gerade in Innsbruck, das war ja auch mit eines der ersten Olympiazentren. Das hat es in dieser Form jetzt auch in ganz Österreich noch nicht gegeben. Und dann hat es vielleicht den einen oder anderen Fußballverein noch gegeben in der ersten Liga, der sich einen Sportwissenschaftler geleistet hat. Mhm. Und von daher, wie du gesagt hast, waren die Jobperspektiven relativ aussichtslos und habe mich dann ja ganz kurz dazu entschieden, das Lehramt noch dazu zu nehmen und habe dann sogar einen ganz kurzen Ausflug, ich glaube, das waren 3 oder 4 Wochen, an die BEDAG in Innsbruck gemacht. Einfach mit der Idee, mir eine Grundabsicherung irgendwie zu schaffen, dass ich sage, okay, wenn es jetzt halt mit der Position oder mit dem Job im Leistungssport nichts wert, dass ich dann zumindest als Lehrer irgendwo tätig sein kann.
Ja.
Und da habe ich aber dann auch relativ schnell gemerkt, das ist jetzt nicht meine Welt oder das ist nicht da, wo ich hingehöre. Da habe ich immer zu sehr diesen Leistungsgedanken in mir gehabt, was jetzt halt vielleicht in einer Schule nicht wirklich Platz hat.
Klar, ja.
Und ja, dann habe ich das wieder verworfen und dann hat sie irgendwie relativ bald, und das war jetzt halt nicht wirklich geplant, sondern das war wirklich reiner Zufall, dass das dann auch so schnell vonstatten gegangen ist, dass mich der Christian Rasch noch mal, mein damaliger Professor, dann auch kontaktiert hat. Weil das war auch, ich habe ja da 5 Stunden oder 10 Stunden Stelle gehabt, habe die dann aufgegeben für das, dass ich jetzt halt Lehramt studiere. Bin dann draufgekommen, dass mir überhaupt nicht taugt, und bin dann quasi wieder zu ihm zurück und habe gesagt, ob er nicht doch wieder irgendwas hat für mich. Ja. Und da hat er gesagt, nein, es geht momentan nicht. Und wie es der Teufel will oder auch wie es der Zufall will, hat dann jemand gekündigt, ein paar Tage später. Also wirklich, da reden wir von Tag, nicht von Wochen.
Ja.
Und dann hat er mich angerufen, es hat sich jetzt halt für ihn auch völlig unerwartet was ergeben. Wir sollten uns treffen. Und das war so dann quasi mein Weg ins Olympiazentrum zurück dann eigentlich wieder.
Also schon ein bisschen glückliche Fügung dann auch. Aber natürlich, du wirst immer schon gesagt haben, dass du ehrgeizig bist und akribisch. Und das unbedingt willst. Weil es geht ja heutzutage nicht nur dir so gegangen, es geht ja heutzutage viele Studenten so, dass sie nicht unbedingt das, was sie studiert haben, dann auch beruflich dann überhaupt werden können, weil sie die Möglichkeiten gar nicht zulassen. Deswegen, das ist gar nicht so einfach oft.
Nein, das ist auch, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, auch relativ lange an der Uni zu unterrichten und habe da dann das Fach Fitnesstraining, das ist eine praktische Lehrveranstaltung, die jeder Bachelorstudent absolvieren muss, und dann auch Richtung so eine Spezialisierung Krafttraining im Master. Also ich habe sowohl die Möglichkeit gehabt, mit jungen Studenten als auch älteren Studenten zu arbeiten. Und dieses Thema Berufsbild im Anschluss, das ist ein großes für viele. Weil viele starten mit dem Studium Sportwissenschaften, weil es einfach ein cooles Studium ist. Ja, man hat wahnsinnig viele praktische Inhalte, wo gleich die auch ein bisschen reduziert worden sind in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen. Dann Innsbruck ist eine super coole Stadt. hat einen super guten Ruf als Unistadt. Mhm. Und in Summe bringt dieses Sportwissenschaftsstudium in Innsbruck schon wahnsinnig viele Vorteile mit, wo, glaube ich, viele Studenten einfach mal das als erstes sehen, ohne wirklich zu wissen, wie es dann weitergehen soll.
Ja.
Und erst im Studium kommen sie dann drauf, dass sie gar nicht wirklich wissen, wo die Reise hingeht. Und dann kommen zunehmend die Gespräche und die Fragen. Und das kriegst du dann du als Lehrbeauftragter ja auch aus erster Hand mit, dass die überhaupt gar nicht wissen, wo es hingeht. Weil eben diese Situation nach wie vor so ist, dass einfach ja, diese Positionen als Trainer im Leistungssport super, super rar sind. Die gibt es halt einfach nicht wirklich viel. Viele haben wir selber dann auch gar nicht den Antrieb oder die Motivation oder das Verlangen im Leistungssport zum Arbeiten, weil da musst du schon auch der Typ dazu sein. Also das ist jetzt nichts für jeden.
Ja, das muss man auch sagen. Das ist ein Fulltime-Job.
Das ist ein Fulltime-Job, wie du sagst. Das ist ja 24-7 in Wahrheit. Und es ist immer Dampf am Kessel. Also das ist, du hast ganz viele Situationen zu bewältigen oder auch irgendwie zu moderieren. Wo nicht immer nur rational gedacht wird, weil halt einfach auch viele Emotionen dann immer mit dabei sind. Und das ist etwas, was einfach nicht per se für jeden ist. Und da ist, glaube ich, dann die sich für Lehramt entscheiden, die sind ja quasi dann in einem gleichen Pool.
Ja.
Für die ist es ein bisschen einfacher. Aber ansonsten ist es wirklich, also ich glaube, dass ganz wenig dann wirklich in dem Bereich dann auch tätig sind.
Ja, ja. Aber du bist ja jetzt nicht nur beruflich jetzt stark eingespannt. Da kommen wir dann nochmal ein bisschen drauf zurück. Du bist ja privat sehr umfangreich tätig. Unter anderem, wie du schon gesagt hast, du bist ja ein begnadeter Golfer und ein super Skifahrer. Ich glaube, du hast ja die staatliche Skilehrerprüfung oder zumindest die Landes. Die Landes ist ja aber auch schon sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Das heißt, du stehst ja gut auf die Ski und am Golfplatz, aber hauptsächlich am Eishockeyplatz bist ja du, der Vorstandsvorsitzende von den HC Dragons, und es seid ja auch sehr erfolgreich. Es habt ihr den Vorstand komplett neu gegründet mit einem sehr jungen Team. Mhm. Und das nimmt ja auch ziemlich viel Zeit in Anspruch, können wir vorstellen, oder?
Ja, das ist etwas, was wir damals, eben vielleicht um diesen Kreis zu schließen, damals, wo ich dann in Innsbruck weggegangen bin mit dem Eishockey, mich für Sportwissenschaftsstudium entschieden habe, war dann auch der Zeitpunkt, wo ich zu meinem Heimatverein in Kufstein eishockeytechnisch zurückgekehrt bin und habe dann da noch relativ lang, 12 oder 13 Jahre bis 2019 als Spieler tätig gewesen. Und dann am Ende meiner Karriere war es im Grunde schon fast so ein bisschen ausgemacht. So die letzten zwei Jahre ist das mehr oder weniger schon festgestanden, dass wenn ich spiele als aktiver Spieler dann los, irgendeine Funktion im Vorstand übernehmen werde. Ja. Und es hat sich dann über den Lauf der Zeit und über einige Gespräche dann auch so ergeben, dass es auserkennbar ist, dass ich die Position des Obmanns oder Vorstandsvorsitzenden, wie es jetzt heißt, übernehmen werde. Und habe da das unglaubliche Glück gehabt, auch, das ist auch wieder so eine Fügung oder einfach etwas, was auch nicht wirklich planbar ist, dass zu diesem Zeitpunkt dann, wo ich den Schritt gewählt habe, zu dem Zeitpunkt nicht ganz freiwillig, da hat er dann eigentlich eine Verletzung meine Karriere beendet.
Mhm.
Drei bzw. vier Jungs an der Seite gehabt habe, die mit der Idee voll mitgezogen sind und im Grunde für sich, trotz des damals noch sehr jungen Alters, die waren ja teilweise noch nicht einmal 30, also eigentlich noch gar kein Alter, wo man an ein Karriereende denkt, sich dann trotzdem zu dem Schritt entschieden haben und gesagt haben, wenn du das machst oder wenn wir die Möglichkeit da kriegen, den Verein zu übernehmen und 100% so gestalten können, wie wir das wollen. Das heißt, dass der alte Vorstand von dem völlig loslässt und nicht nur versucht, in irgendeiner Form da jetzt halt, ja, ich sag, zu verwirklichen, wie man es ja halt oft sieht, dass einfach Leute Schwierigkeiten haben, das dann auch loszulassen, wenn es eigentlich an der Zeit war.
Ja.
Da haben wir echt eine super Möglichkeit gefunden mit dem damaligen Vorstand und mit Gerhard Wilhelm und haben dann gemeinsam 2019 fünf junge Burschen eigentlich den Verein übernommen, und der war damals eigentlich schon gut laufend, der ist in der Öffentlichkeit durch da gestanden, also kein Kufstein, das hat man irgendwie mehr.
Ja.
Es war auch immer schon, ich sage jetzt mal, kein übermäßig, aber doch reges Zuschauerinteresse. Wir waren da auch noch selbst als Spieler noch ziemlich erfolgreich, wir haben da 2017 noch die letzte Meisterschaft gewonnen und haben dann gesagt, okay, das machen wir, und haben jetzt, wie du sagst, vor fünf Jahren, weil offiziell die Wahl war dann 2020, sind jetzt in unserem fünften Jahr, und haben da auch einige coole Sachen bewegen können.
Ja, ich habe es da unten ja schon ganz schön umgekehrt. Ich habe es einmal alles ein bisschen umstrukturiert, habe es das modernisiert und ich spiele es eigentlich nur noch vor ausverkauften Stadien. Also muss man echt sagen, was ich da unten bewegt habe, ja, toll, Hut ab. Also wirklich, ich glaube, aus der gleichen Liga, die anderen Mannschaften können sich das nur wünschen. Also bei euch ist ja wirklich Action angesagt, also das ist ja Highlight. Eishockey-Schanke ist ja mittlerweile schon fast ein Pflichttermin. Wenn in Kufstein gespielt wird, überhaupt wenn Derby ist, gegen Kundl oder so, da muss man ja dabei sein. Das kann man ja schon fast nicht auslassen.
Ja, da haben wir, wie du sagst, also wir haben das, glaube ich, ganz, ganz cool hingekriegt. Wie gesagt, da waren unglaublich viele Helfer mit dabei oder sind nach wie vor mit dabei, die das ermöglichen in der Organisation im Hintergrund. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur allein unser Verdienst, sondern da haben wirklich wahnsinnig viele Leute mitgearbeitet. Und so haben wir es jetzt über die letzten 3, 4, 5 Jahre wirklich geschafft, da was Cooles aufzubauen, was die Leute auch wirklich wertschätzen. Weil, wie du sagst, bei sämtlichen Spielen ist jetzt Saisonanfang, ist es um die Weihnachtszeit, ist es am Ende. Also, wie gesagt, wir sind immer gut besucht.
Ja.
Und ja, die Leute schätzen das. Wir haben heuer, das ist auch eine neue Situation für uns gewesen, glaube ich, das kann man auch ganz, ganz klar aussprechen. Wir haben heuer das erste Mal so ein bisschen auch mit ein bisschen Gegenwind zu kämpfen gehabt oder das erste Mal, dass einmal Feedback so ein bisschen aus der Öffentlichkeit gekommen ist. Jetzt war einmal an der Zeit, quasi den nächsten Schritt zu gehen, weil wir haben wahnsinnig viel in den Nachwuchs investiert und wir haben wahnsinnig viel in die Außenwirksamkeit des Vereins und haben auch bewusst oder unbewusst, aber für uns intern war es eine bewusste Entscheidung, das auch gewusst, dass wir sportlich in den nächsten Jahren nicht die ganz großen Sprünge machen werden. Das war für uns aber auch immer okay. Wir haben gesagt, wir wollen da unten ein cooles Event. Wir wollen die Leute unterhalten. Wir wollen aufgrund dessen, dass da unten viele Leute im Stadion sind, für Sponsoren attraktiv sein. Und aus dem aus wollen wir gerne unser Nachwuchsprojekt finanzieren. Das war eigentlich so unser Denken. Und haben aber letztes Jahr witzigerweise in einer Planungssitzung schon gesagt, ich glaube, wir sollten auch schon langsam schauen, dass wir sportlich quasi mit dem mitziehen, was wir organisatorisch so auf die Füße stellen.
Ja.
Und nachdem wir da heuer zuerst einmal am Saisonanfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, in die Spur zu finden, sind schon mal so die ersten Stimmen so, ja, es ist alles gut und recht, die Halle ist voll, aber irgendwann wollen wir auch mal die Leute gewinnen sehen. Dann haben wir da gut in die Spur gefunden, haben dann auch die zweite Saisonhälfte überragend gut gespielt, haben wir 10 Spiele in Folge gewonnen und sind dann aber trotzdem schlussendlich wieder sehr unglücklich im Viertelfinale ausgeschieden, was definitiv hinter unseren Erwartungen war. Und da haben wir dann schon wirklich auch gute und scharfe und sehr direkte Kommentare zum Herrn gekriegt, wo wir gesagt haben, okay, das ist offensichtlich auch etwas, was nicht nur uns intern beschäftigt hat, sondern auch die Leute berührt und sagt, okay, jetzt sollte man schon auch irgendwann mal sportlich in die Spur finden. Also der Druck, den man sich da mit dem aufbaut, der ist dann schon auch...
Die Erwartungshaltung ist halt immer größer.
Ja, genau, das ist etwas und... Ja, das ist etwas, an dem wir jetzt wieder weiterarbeiten. Sag, wir haben jetzt einmal den Verein in der Außendarstellung und in der Eventabwicklung, glaube ich, in ein Niveau gebracht, was für unsere Liga sehr gut ist. Unsere sportlichen Leistungen waren bis dato okay, weil wir waren ja auch immer heuer noch im Grunddurchgang auch als Zweiter beendet. Also das ist ja nicht, dass das ganz unerfolgreich war.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass wir da nach wie vor ein bisschen Klassen haben zwischen dem, wie der Verein geführt ist und was wir sportlich schlussendlich dann rauskriegen.
Ja, aber du hast ja dann... den sportlichen Aspekt direkt mittendrin bei den Profis miterlebt, weil du bist ja dann beruflich in deinem Werdegang einen Schritt weitergekommen, wahrscheinlich in Richtung Traumberuf, Manager bei Red Bull Eishockey Salzburg bei den Profis, und da hast du ja dann wahrscheinlich einmal genau den anderen Aspekt gesehen. Ich meine, die machen natürlich das Rundum-Paket perfekt in Salzburg, aber da hast du halt dann einmal gesehen, wir arbeiten dann die Profis und hast so wahrscheinlich gut reinschnuppern können, oder?
Das ist sicher so ein Punkt, wo ich auch dann das erste Mal gesehen habe, wie krass das dann auch hinter die Kulissen gelebt wird. Jetzt gerade bei Red Bull ist wahrscheinlich gerade das Thema Vermarktung ein riesiges und in der Außendarstellung ist es oft so, dass es vielleicht für den Konsumenten, sprich für den Zuschauer in der Halle oder für den, der es vom Fernseher anschaut, immer das Thema, wie wird das Ganze präsentiert und wie wird das Ganze auch öffentlichkeitswirksam dargestellt, wichtiger ist als wie das, was tatsächlich unterm Strich rauskommt. Zumindest habe ich so den Eindruck gehabt und da bin ich zu 100% eines Besseren belehrt worden, weil da ist es so, also da wird alles dem sportlichen Erfolg untergeordnet. Und wenn jetzt halt irgendeine Marketingmaßnahme, wenn irgendwas nicht zum sportlichen Erfolg beiträgt oder das sogar hindert, wird das sofort unterbunden. Also okay. Da steht immer Sport an erster Stelle und darauf aufbauend können dann natürlich diese Marketingaktivitäten, die notwendig sind.
Wie ist das dann jetzt für dich mit dieser Erfahrung als Vorstand? Sagst du, ja, wir müssen eigentlich auch den Weg einschlagen, oder sagst du, Kufstein ist jetzt kein Profi-Team, das soll es auch nie werden, oder soll es der Mix draus werden?
Wie du sagst, ich glaube, es ist ein Mix, weil wir haben natürlich grundsätzlich andere Voraussetzungen und unser Ziel oder unsere Vereinsphilosophie ist ja auch ganz andere, als wie das jetzt in Salzburg bei Red Bull zum Beispiel ist, sondern wir wollen ja eigentlich ein Entwicklungsverein sein, wir wollen Nachwuchsarbeit leisten und da haben wir uns einmal zum Ziel gesetzt, dass wir es, wenn wir schaffen, dass wir aus dieser U15-Mannschaft, die ja bei uns momentan der älteste Jahrgang im Nachwuchs ist, jedes Jahr schaffen, dass wir ein, zwei Leute den Weg ebnen, irgendwohin in einen professioneller geführteren Verein, oder das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einen höher spielenden Verein, sei das jetzt Innsbruck, Salzburg, Rosenheim, sind jetzt einmal die großen Vereine bei uns in der Umgebung. Wenn wir schaffen, dass wir dort den einen oder anderen Spieler pro Jahrgang hinbringen, dann ist für uns im Grund das Ziel erreicht. Und das haben wir uns auch ganz klar so gesetzt. Und die erste Mannschaft ist nicht in erster Linie da. Natürlich ist das eine Konsequenz aus dem Ganzen, aber das ist nicht in erster Linie da, um sportliche Erfolge einzufahren, sondern das ist im Grunde das, wie wir versuchen, den Nachwuchs zu finanzieren.
Ja.
Weil das ist halt einfach für uns, das ist die Cash-Cow. Da haben wir 1.000 Leute im Stadion, die Eintritt zahlen. Ja. Da haben wir 1.000 Leute im Stadion, die uns dann auch wieder die Gespräche mit Sponsoren ermöglichen und da halt einfach dann auch das nötige Budget aufstellen, wo natürlich auch ein erheblicher Teil dann wieder zurück in die erste Mannschaft fließt. Aber trotzdem sind wir stolz drauf, dass bei uns weniger wie die Hälfte des Gesamtbudgets in die erste Mannschaft geht, weil ein Großteil, also wir können es ungefähr sagen, um zu beziffern 60-40, also 60 von dem, was wir jährlich ausgeben, 60% fließen in den Nachwuchs und ungefähr 40% von dem, was wir jährlich erwirtschaften, gehen wieder zurück in die erste Mannschaft. Und das ist unser Zugang und der ist ja ganz schwer mit irgendeiner Profimannschaft zu vergleichen.
Ja, das kann man vorstellen, ja. Das ist eben das eine, aber jetzt bleiben wir nochmal bei der Person Roland Luchner als solches. Ich meine, du bist ja wirklich Tausendsasser. Du hast ja während deiner ganzen beruflichen Timelines nur nebenbei gerade schnell eine Firma gegründet. Du hast ja die Clubheads, diese extrem coolen Schützer für die Golfschläger, ins Leben gerufen, und das ist ja auch total eine spannende Geschichte. Das hast du einfach mal nur so nebenbei gemacht, und das muss man ja auch sagen. Da fragt man sich schon, wo nimmst du die Zeit her? Weil jetzt bist du Präsident von der Eishockey-Mannschaft, dann warst du zu der Zeit Manager bei Red Bull Eishockey, was jetzt auch nicht gerade ein 20-Stunden-Job ist. Dann hast du die Clubheads gegründet. Du bist Vater von zwei Kindern, du bist verheiratet, also hat dein Tag mehr Stunden oder wie geht das?
Nein, gar nicht. Das war damals, ich habe immer schon so ein bisschen die Idee gehabt, das ist während meiner Zeit im Olympiazentrum als Trainer schon so ein bisschen in mir gewachsen. Ich habe so ein Geschäftsmodell des direkten Vertriebs im Kopf gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich habe immer ein bisschen von diesen passivem Einkommen geträumt, weil, wie gesagt, als Sportwissenschaftler oder als Trainer bist du Dienstleister und du kannst immer nur dann Geld verdienen, wenn du arbeitest, und wenn du mal nicht die Möglichkeit hast zum Arbeiten, sei das jetzt gesundheitsbedingt oder aus was für Gründen auch immer, dann wirst du kein Geld verdienen.
Ja.
Und dann ist mir dieses Modell des direkten Vertriebs also ein bisschen ins Auge geschossen, und da hat mir aber immer die Idee des Produkts oder des Inhalts danach geführt, und dann war ich 2020, das war knapp bevor Corona losgegangen ist, mit meiner jetzigen Frau auf Hochzeitsreise in Vietnam, und da sind wir irgendwann einmal im Pool bei Gesprächen, ich weiß nicht ganz genau, wie wir drauf gekommen sind, auf die Idee gekommen, dass so Headcovers was sein könnten. Und dann bin ich mit der Vicky da am Pool gesessen, haben mal ein paar Stunden neben ein paar Cocktails im Internet recherchiert, was es da so gibt, und dann haben wir gesehen, okay, das gibt es offensichtlich bei uns in Europa wirklich nicht.
Ja.
Und dann sind wir von der Hochzeitsreise heimgekommen, und dann war Corona und dann war Lockdown, und wir waren im Grunde eh daheim eingespart. Als Trainer im Olympiazentrum zu der Zeit haben wir auch nur bedingt arbeiten können, also war relativ viel Zeit, Kinder zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und dann habe ich angefangen, diesen Shop zu bauen und einmal ein Konzept für dieses Thema Clubheads zu erstellen. Und aus dem außer waren dann auch andere Leute, wie mein Schwager oder meine Schwagerin gleich super motiviert, da mitzuhelfen. Mhm. Und aus dem aus ist also ein reinen Hobbyprojekt oder im Grunde so ein bisschen eine kreative Verwirklichung jetzt hat diese Firma geworden. Und die gibt es jetzt seit mittlerweile 4,5 Jahre ungefähr. Mhm. Und ja, funktioniert einwandfrei. Also es ist nach wie vor ein Hobby und es ist auch von niemandem, der da irgendwie involviert ist, der Plan, das auch irgendwann einmal hauptberuflich zu machen.
Ja.
Es geht vielleicht eher in die Richtung, dass man sagt, man baut das jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre cool auf und findet dann irgendwie einen Exit und sagt mal irgendjemand, der dann wirklich im Golfbereich Spaß mit dem Unternehmen hat und das mit der gleichen Leidenschaft weiterführt, vielleicht will der das ja dann auch mal weitermachen.
Ja. Ja, ist sicher eine gute Idee, aber wir sind immer noch nicht fertig mit deinem Werdegang, weil du bist ja jetzt mittlerweile wieder ein bisschen zum Skisport zurückgekehrt, was heißt ein bisschen. Du bist Athletikleiter beim ÖSV von der Herren-Skimannschaft und von Skicross-Team. Ist jetzt auch wieder keine Bandballaufgabe, oder? Also, und vor allem im österreichischen Skisport ist ja momentan auch ein bisschen Feuer unterm Dach, oder? Also da ist ja einiges zu tun. Und da wirst du ja wieder stark gefordert sein mit deinem Know-how.
Ja, also wie du sagst, ich habe jetzt Anfang Februar diesen Jahres eine neue Aufgabe übernommen. Das hat sich über die letzten Monate so ein bisschen entwickelt. Ich habe da relativ viel Kontakt mit dem letztes Jahr im März ins Amt kommenden Sportdirektor Mario Stecher zum Tun gehabt und über viele Gespräche, nachdem ich am Anfang mich in dieser Rolle überhaupt nicht gesehen habe, mich dann doch überzeugt, dass durch diese Umstrukturierungen, die jetzt halt momentan im Hintergrund passieren, doch auch in diesem Bereich sehr viel möglich ist. Und ja, da habe ich dann aufgrund vieler positiver Gespräche mich dazu entschieden, den Weg vom Eishockey wieder zurückzugehen, zum österreichischen Skiverband. Zurückzugehen ist jetzt nicht ganz richtig. Ich war vorher im Olympiazentrum, habe aber sehr viel für den österreichischen Skiverband als Athletiktrainer gearbeitet, weil sehr viele der Athleten in den Olympiazentren zu dem Zeitpunkt schon gewesen sind. Und ich da die Aufgabe gehabt habe, sie als Athletiktrainer zu betreuen. Und ich glaube, diese Tätigkeit in der Vergangenheit im Olympiazentrum mit der momentanen Situation, wie es im österreichischen Skiverband gewesen ist, hat mich auch in diese Position jetzt erbracht, quasi das Amt da zu übernehmen, weil ich damals in einem, ich weiß nicht, ob es ein Hearing war oder ein Expertengespräch oder wie sie es genannt haben, damals auch ein bisschen das aufgezeigt habe, wo ich denke, warum im Thema Athletik im österreichischen Skiverband gewisse Dinge nicht so gut funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren könnten.
Ja.
Und da war ein großes Thema, glaube ich, dass es eine gesonderte Organisation im Verband braucht und auch irgendjemand, der dann in letzter Instanz die Verantwortung für das Ganze hat und auch die Möglichkeit hat, gewisse Dinge umzustrukturieren, ohne ständig auf alte Strukturen Rücksicht nehmen zu müssen. Und nachdem wir das dann zugesagt haben, dass das möglich sein wird, habe ich gesagt, ja, okay, das klingt wirklich nach einer coolen Aufgabe, weil der österreichische Skiverband und der Skisport per se ist einfach in Österreich, ich sage jetzt mal mit dem Fußball, einfach die größte Institution und das, was die leider meisten bewegt nach wie vor, auch wenn wir momentan ein bisschen schwierige Zeiten haben, sieht man, dass das Interesse der Leute, auch wenn es jetzt halt momentan halt einfach oft auch negativ geäußert wird, trotzdem immer noch da ist. Und das macht schon spannend und auch entsprechend verantwortungsvoll.
Absolut. Ja, Olli, wir konnten sicher noch stundenlang da so weiterreden. Ich habe auch noch nicht alles aufgezählt, was du nur so als du hast. Ich weiß nur, du warst ja sogar als Eishockey-Sprecher bei den EC Red Bull Salzburg tätig. Also du hast wirklich vieles vorzuweisen und auch überall erfolgreich. Also wirklich beeindruckend. Echt genial, Rolli, ich bin wirklich stolz, dass ich einer deiner besten Freunde sein darf. Also echt toll. Aber abschließend für die bevorstehenden Olympischen Spiele, wir wollen ja schon wieder die Nummer 1 sein, wir wollen ja die Schweizer schon wieder verdrängen. Wie rechnest du unsere Chancen aus als Österreicher, dass wir wieder ganz oben stehen am Podium?
Ich glaube, dass die vergangene WM jetzt in Saalbach gezeigt hat, dass bei Großereignissen viel möglich ist, auch wenn es jetzt halt im Laufe der regulären Saison nicht immer so umsetzbar gewesen ist für uns. Ich glaube, dass in vielen Bereichen nur sehr wenig fehlt. Hat auch der Christian, der neue Alpindirektor bei uns im Verband, der die letzte Verantwortung jetzt halt über den Skisport, also Ski-Alpin hat, in seiner Einstiegspressekonferenz erwähnt, dass es wirklich bei viel Leid nur Kleinigkeiten sind. Und ich weiß, es wird schon seit sehr langer Zeit jetzt über Kleinigkeiten geredet, die bis dato noch nicht 100% Umsetzung gefunden haben. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn wir jetzt diese Kleinigkeiten ins Laufen bringen und auch wenn in der Mannschaft dann einfach einmal eine gewisse Dynamik entsteht, wenn einmal ein Sieg, gerade am Saisonanfang, auch für den einen oder anderen oder für die ein oder andere zu Buche steht, dann kann das wirklich relativ schnell gehen und da wirklich eine Eigendynamik entstehen, wie man es jetzt halt einfach auch bei der WM gesehen hat, was so die Medaille von der Vinier-Steffi einfach auch am Beginn dieses Events ausmacht, was da gleich für Hype entsteht, sowohl auf der Athletenseite, auf der Betreuerseite, als auch in der Öffentlichkeit. Und dann sieht man auch gleich, wie das Ganze sich dann auch positiv entwickeln kann. Und von daher bin ich wirklich super zuversichtlich, dass wir das sowohl kurzfristig hinkriegen werden, als auch natürlich dann mit den ganzen Maßnahmen, die wir jetzt so setzen, nicht wirklich unmittelbar eine Veränderung zu beobachten sein wird, weil diese Dinge gerade in meinem Bereich, was jetzt die Athletik betrifft, werden wir halt erst in ein paar Jahren dann zu sehen bekommen. Und das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, meine primäre Aufgabe, sage ich, dass wir auch die jungen Leute unten aufentwickeln, die wir halt dann hoffentlich über den Europacup und über den Weltcup dann zeitnah zu Weltcup-Siegläufern machen können. Aber
du darfst sagen, wenn es um was geht, dann sind wir da und dann sagen wir wieder, was wir können. Und es ist alles andere als ausgeschlossen, dass wir wieder die Top-1-Nation werden im Skifahren, oder?
Also davon bin ich überzeugt, dass das erstens nur eine Frage der Zeit ist und zweitens auch bei den Olympischen Spielen sicher der Fall sein wird.
Cool. Ja, super spannende Einblicke. Rolli, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das war sehr inspirierend für viele, was du uns da heute erzählt hast. Echt cool. Vor allem dieser ganze Werdegang und was alles möglich ist, wenn man sich ein bisschen reinhaut. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du heute bei uns herum warst, auf 1500 Meter. Real Talk, allen Podcast. Ja. Echt cool. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sage vielen herzlichen Dank. Ich finde das ein sehr cooles Format. Ich kann dir nur gratulieren zu dem, weil was mich einfach wahnsinnig beeindruckt ist die Tatsache, dass du da irgendwas in den Kopf setzt, egal ob das vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, wo viele Leute schon immer geglaubt haben, das ist eh schon wieder vom Tisch quasi. Und auf einmal kriegt man eine Einladung zu einer Aufzeichnung für einen Podcast und man weiß, okay, jetzt hat er es halt wieder gemacht und er macht wieder irgendetwas, was ein normaler anderer Malerbetrieb wahrscheinlich nicht machen würde. Und von daher ja, wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Format. Ich freue mich schon auch, die anderen Gespräche dann zum Hören. Ich bin ja super Podcast-affin aufgrund meiner vielen Autostunden, die ich habe. Und werden wir das sicher auch zukünftig mit großem Interesse hochhören.
Ja, das gefällt mir. Gut, Rolli, dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ja, ebenfalls.
Auf der Alm, da sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie Wandel